Die Informationen für diesen Beitrag stammen hauptsächlich aus dem Buch »Man hörte auf, ein Mensch zu sein« von Jeanette Anschütz und Irmtraut Heike aus dem VSA Verlag Hamburg, erschienen 2003, sowie aus der Broschüre »Einen Ort der Erinnerung schaffen, KZ und Zwangsarbeit in Hannover-Limmer 1944-1945« des Arbeitskreises »Ein Mahnmal für das Frauen-KZ«. Die Ex wird umgestaltet. Die alten Fabrikanlagen, die ich noch vor 5 Jahren mit einer Gruppe von Conti-Arbeitern aus Mexiko besichtigt habe, sind zum größten Teil abgerissen worden. Ein kleiner Teil steht noch, über dessen Nutzung debattiert wird. Die Continental Gummiwerke AG, gegründet 1871 mit Stammsitz in der Fahrenwalder Straße, hatte das seit dem Jahr 1899 in Limmer angesiedelte Werk 1928 von der Excelsior Pneumatik AG übernommen. Bei der damaligen Gummi- und Reifenproduktion sind unter anderem krebserregende Nitrosamine entstanden, die sich in den Gebäuden festgesetzt hatten. Eine Sanierung der Gebäude war nicht möglich. Auch Teile des Geländes wurden durch die damaligen Produktionsvorgänge kontaminiert. Auf dem mit städtischen Mitteln durch Aushub der kontaminierten Stellen und Übererdung sanierten Areal der ehemaligen Continental-Gummifabrik soll nun die Wasserstadt Limmer entstehen. Eigentümer der rund 20 Hektar großen ehemaligen Gewerbe- und Industriefläche ist seit 2002 die Wasserstadt Limmer Gesellschaft. Alleiniger Gesellschafter ist die GP Papenburg Baugesellschaft, also der Großbauunternehmer Papenburg. Hier sollen in den nächsten Jahren 150 Wohneinheiten entstehen, anderen Quellen zufolge bis zu 600 Wohnungen und Kleingewerbebetriebe. Dort befand sich von Juni 1944 bis Anfang April 1945 ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Interniert waren im werkseigenen Continental-KZ über 1000 Frauen, verteilt auf 3 Baracken. Es handelte sich größtenteils um polnische und französische Häftlinge, die als Resistanzkämpferinnen oder Überlebende des Warschauer Aufstandes von den Deutschen gefangen genommen worden waren. Es waren aber auch Frauen aus Belgien, Luxemburg, der UdSSR und Spanien dabei. Die Frauen wurden vor allem im Rahmen des sogenannten Brandgeräteprogramms zur Produktion von Gasmasken eingesetzt. Außerdem stellten sie gummierte Stoffe und Hartgummiprodukte wie Batteriekästen, Kraftstofftanks, Absätze und Sohlen für Schuhe her. Neben der Zwangsarbeit im Kontinentalwerk und in den Brinker Eisenwerken in Langenhagen unter unmenschlichen Bedingungen wurden sie auch zu Enttrümmerungsarbeiten im Stadtteil Limmer, Linden-Limmer, gezwungen. An die Frauen des Conti-KZs erinnert seit 1987 nur ein unscheinbarer, leicht zu übersehender Gedenkstein in der Stockhardtstraße, Ecke Salzmannstraße. Die KZ-Arbeiterinnen waren damals aber eigentlich nicht zu übersehen, doch erinnern konnte oder wollte sich fast niemand an sie. 2008 bildete sich der Arbeitskreis für ein Mahnmal für das Frauen-KZ Limmer, damit, Zitat, das Leiden der Menschen in den Lagern nicht in Vergessenheit gerät und um zu verhindern, dass die Geschichte unter den Neubauten der künftigen Wasserstadt Limmer verschwindet. Am 24. Mai veranstaltete der Arbeitskreis Mahnmal für das Frauen-KZ Limmer ein Zeitzeuginnengespräch mit Annette Chalü, einer der Häftlingsfrauen im KZ Limmer. In der Einleitung stellte Sebastian Winter, Sozialpsychologe und Historiker, Frau Chalü kurz vor und verlas auch einen Teil eines Manifests von ehemaligen KZ-Häftlingen.
Wie eben schon angekündigt, spreche ich hier als Vertreter des Arbeitskreises, ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer. In dem Manifest Vermächtnis der Überlebenden, Erinnerung bewahren, authentische Orte erhalten, Verantwortung übernehmen, das auch von Annette Chalü als Repräsentantin des Internationalen Frauenzurückkomitees unterzeichnet wurde, heißt es, ich zitiere, es schmerzt und empört uns sehr, heute feststellen zu müssen, die Welt hat zu wenig aus unserer Geschichte gelernt. Gerade deshalb müssen Erinnerung und Gedenken weiterhin gleichermaßen Aufgabe der Bürger und der Staaten sein. Wir bitten die jungen Menschen, unseren Kampf gegen die Nazi-Ideologie und für eine gerechte, friedliche und tolerante Welt fortzuführen, eine Welt, in der Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus keinen Platz mehr haben sollen. Das ist ein Manifest vor einigen Jahren geschrieben, vor 3 Jahren glaube ich, von den Repräsentanten verschiedener Häftlingsorganisationen, überlebenden Organisationen für ein Erinnern. Diesem Vermächtnis fühlen wir uns auch als Parkal immer verpflichtet. Ja, Madame Chalut, die wir heute Abend hier zu Gast haben und die ich jetzt gerade die Ehre habe, anmoderieren zu dürfen, ist seit etlichen Jahren in verschiedenen Häftlingsorganisationen engagiert und langjährige Präsidentin des Internationalen Ravensbrück-Komitees. Geboren 1924 in Paris, wurde sie als Angehörige der Résistance im März 1944 in der Nähe von Toulouse von der Gestapo verhaftet. Sie hatte in einer Gruppe mitgearbeitet, die mittels gefälschter Papiere versucht hatte, Internierten aus dem Lager Gurs und anderen Lagern des Vichy-Regimes zur Flucht zu verhelfen. Sie wurde nach ihrer Verhaftung über mehrere Gefängnisse nach Ravensbrück deportiert und schließlich, als die Continental-Gummiwerke, deren Kriegsproduktion auf Hochtouren lief und sie mehr Arbeitskräfte brauchten, in das werkseigene KZ im Stadtteil Limmer deportiert. Im April 1945 musste Madame Chalut sich dann auf den Todesmarsch von Hannover in das KZ Bergen-Belsen begeben und wurde dort schließlich von den Amerikanern befreit. Nach der Befreiung kehrte sie nach Frankreich zurück, setzte ihr Medizinstudium fort, gründete eine Familie und arbeitete bis zur Pensionierung als Ärztin. Das Gelände des Frauen-KZ Limmer soll in den nächsten Jahren mit Wohngebäuden überbaut werden, im Rahmen dieser Wasserstadt Limmer-Planung. Außer einem unscheinbaren Gedenkstein, den die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen werden, erinnert zurzeit nichts an dieses Lager, das über 1000 Insassinnen umfasste. In der Stadtteilöffentlichkeit, wo wir mit unserem AK ja recht aktiv sind und viele Rückmeldungen kriegen, gibt es immer wieder die Rückmeldung, dass niemand davon weiß, dass es da ein Außenlager, ein KZ-Kommando gegeben hat. Teilweise wird es bestritten, hat es hier nicht gegeben. Auf jeden Fall ist viel Unwissen zu beobachten. Dieser Zustand war Anlass für die Gründung des AKs, ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer.
Annette Chalut gehörte zu einer großen Gruppe von Französinnen, die wegen ihres Engagements in der Résistance, der französischen Widerstandsbewegung gegen die Nazi-Besatzung, festgenommen worden waren. Ungefähr 270-280 Frauen wurden zwischen Januar und Mai 1944 ins Frauen-KZ Ravensbrück verschleppt und im September 1944 in das neu errichtete Conti-KZ nach Limmer transportiert. Dazu kamen noch 50 russische Soldatinnen sowie einzelne Polinnen, Spanierinnen und Italienerinnen. Im Dezember 1944 wurde eine zweite Gruppe Französinnen dort interniert und danach eine große Gruppe Polinnen. Nun waren dort mehr als 1000 Frauen zusammengepfercht. Woher kamen die Polinnen? Mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im September 1939 hatte in Polen die Besatzung, Unterdrückung, Ausplünderung und Deportation begonnen, aber auch der Widerstand gegen die Nazis. So erhoben sich am 19. April 1943 die völlig unzureichend bewaffneten jüdischen Aufständischen des Warschauer Ghettos und lieferten der nationalsozialistischen Besatzungsmacht mehrere Wochen lang erbitterte Gefechte. Am 16. Mai 1943 wurde dieser Aufstand endgültig niedergeschlagen. Ab dem 1. August 1944 erhob sich im besetzten Warschau die polnische Heimatarmee gegen die deutschen Besatzungstruppen. Der Warschauer Aufstand stellte die größte einzelne bewaffnete Erhebung im besetzten Europa während des Zweiten Weltkrieges dar. Die Widerständler und Widerständlerinnen kämpften 63 Tage gegen die deutschen Besatzungstruppen, bevor sie angesichts der aussichtslosen Situation kapitulierten. Die deutschen Truppen begingen nach dem Aufstand Massenmorde unter der Zivilbevölkerung und die Stadt wurde fast vollständig zerstört. Viele Menschen, gerade auch junge Frauen, wurden zur Zwangsarbeit auf großen LKWs Richtung Westen deportiert. Sie kamen im August, September 1944 zunächst in das Durchgangslager Pruschkow, das unter Aufsicht der Wehrmacht und des Arbeitsamtes stand und in dem SS-Einheiten nach der Überprüfung der Einsatzfähigkeit der etwa 650.000 Internierten eine erste Selektion, die Kennzeichnung der KZ-Insassen mit Winkeln, Buchstaben und Farben sowie die Familien- und Geschlechtertrennung vornahmen. Danach wurden die Frauen, die später im KZ Limmer landeten, in das KZ Stutthof deportiert, nahe der Ostsee, 36 Kilometer östlich von Danzig. Die Lebensbedingungen dort waren katastrophal. 60% der dort Inhaftierten starben an Hunger, Krankheiten oder sie wurden erschossen, erhängt, durch Zyklon B in Gaskammern oder durch Phenolinjektionen ermordet. Die wahrscheinlich 644 Frauen, die dort am 31. August bzw. am 29. September 1944 zum Arbeitseinsatz in die Region Hannover verfrachtet wurden, schienen vielen Zeitzeuginnen Berichten zufolge zunächst erleichtert, dieser Hölle in Stutthof entkommen zu sein. Der Transport in Viehwaggons ohne Fenster und nur mit vergitterten Oberlichtern bedeutete jedoch erneut lebensbedrohende Enge, qualvolle hygienische und sanitäre Verhältnisse. Pro Waggon ein Eimer für die Notdurft und viel zu wenig Wasser, viel zu wenig Brot. Der erste Transport dauerte unvorstellbare 10 Tage, der zweite 4 Tage. Dazu sagte die Zeitzeugin Maria Suschinska-Bartmann, die 4 Tage lange Fahrt nach Hannover hinterließ ihre Spuren. Tagsüber konnte man es noch aushalten, aber nachts zitterten unsere Körper vor Kälte. Ein halbes Brot und eine Scheibe Käse für ein paar Tage waren eine sehr bescheidene Portion. Der Magen knurrte, jeder Körperteil tat weh. Die ungewaschenen Gesichter und die Hände klebten vom Dreck. Die ärmliche, zerknitterte Kleidung war schon schwer vom Staub. Als der Zug in Hannover zum Stehen kam, hatten wir keine Kraft aufzustehen. Träge krochen wir aus den Waggons hinaus. Die Polinnen und Französinnen, auch die russischen Soldatinnen im KZ Limmer, kamen aus besetzten Ländern, in denen sie die Brutalität der Nazi-Herrschaft, die Grausamkeit und die Entbehrungen des Krieges bereits kennengelernt hatten. Und sie hatten mehr oder weniger aktiv sich am Widerstand beteiligt. Im Folgenden hört ihr jetzt eine Aussage von Annette Chalut, die, wie gesagt, am 24. Mai auf Einladung des Arbeitskreises für ein Mahnmal über das Frauen-KZ in Limmer über ihre Erfahrungen gesprochen hat. Sie wurde übersetzt von Katharina Herz-Eichenrode, Historikerin und Übersetzerin.
Nous sommes passés avec lui en zone qu'on appelait libre, en passant la zone de démarcation en mars 42.
Da wir es nicht ausgehalten haben, unter der deutschen Besatzung zu leben, sind wir dann mit der ganzen Familie in die sogenannte freie Zone in Südfrankreich gegangen. März
1942. Et il est rentré d'une façon complète dans la résistance à partir de ce moment-là dans la région de Toulouse.
Und von diesem Moment an hat mein Vater sich sozusagen Vollzeit im Widerstand in der Gegend um Toulouse engagiert.
Et on vous a expliqué tout à l'heure que le problème était de faire sortir des camps de concentration, des camps d'internement de concentration du sud de la France, le maximum de personnes au-dessous de 15 ans et au-dessus de 60 ans, qui était l'âge de la déportation.
Und es ging beim Widerstand damals in Südfrankreich vor allen Dingen auch darum, aus den vielen Internierungslagern, die es dort gab, Leute wieder rauszuholen, die also in der Gefahr standen, nach Deutschland deportiert zu werden.
Mais donc il fallait changer les états civils, trouver des cartes d'alimentation et trouver des familles ou des paysans qui voudraient les cacher correctement.
Das hieß, dass man für diese Leute, dass man ihnen eine neue Identität geben musste, man sie rausholen musste aus dem Lager, dass man Leute finden mussten, bei denen sie sich verstecken konnten in der Gegend.
Et la seule façon de s'en sortir pour les hommes jeunes, c'était le passage en Espagne, pour s'engager ou rester caché pendant tout le temps de la guerre.
Und gerade für die jungen Männer war eigentlich die einzige Möglichkeit, entweder dass sie nach Spanien rübergingen oder dass sie sich versteckten und im Untergrund lebten die ganze Kriegszeit.
Ils ont été dénoncés et nous avons été arrêtés le 8 mars 44.
Wir sind alle denunziert worden und wir sind verhaftet worden im März 1944.
Nous avons été à la prison Saint-Michel à Toulouse où nous sommes restés pendant deux mois.
Zunächst waren wir zwei Monate im Gefängnis Saint-Michel in Toulouse gefangen.
Il y a eu des interrogatoires par la Gestapo, puis la déportation.
Wir sind von der Gestapo verhört worden und dann kam die Deportation.
Les hommes du convoi allaient sur Compiègne, Neuengamme.
Die Männer aus unserem Transport gingen über Compiègne nach Neuengamme ins KZ. Das war zumindest das, was wir glaubten.
Et les femmes allaient sur Romainville et sur Ravensbrück après.
Und die Frauen wurden über das Lager Romainville ins KZ Ravensbrück gebracht.
Ja, ich möchte noch mal einige Angaben zur Situation im Frauen-KZ der Continental-Gummiwerke in Limmer sagen. Da ist zum Ersten die Frage der Überbelegung. Im März 1945 waren im Außenlager Limmer 1011 weibliche Häftlinge. Das setzt sich dann so zusammen, dass im Juni 1944 266 Frauen aus dem KZ Ravensbrück kamen, im Oktober, November weitere 250 Französinnen und im Dezember 1944 noch einmal etwa 50 schwache und kranke Frauen aus Salzgitter-Wartenstedt-Leine. Es sollte hier nochmal deutlich gemacht werden, dass die Zahl im Laufe der Zeit drastisch anstieg und damit fast 1100 Menschen dort waren. Das zu den Zahlen, was also eben schon eine enorme Belastung in der gesamten Situation ausmachte. Dazu kommt aber dann eben auch die schikanöse Behandlung im Lager selbst. Eine ehemalige Gefangene beschrieb das Lager so: Das Lager, dem wir zugeteilt sind, ist im Vorort Limmer in Hannover. Es besteht aus drei Baracken, dem Block, den Toiletten und der Küche. Es ist von einem elektrischen Stacheldraht umgeben, hat aber keine Mauer und jenseits der Barrieren kann man einen Obstgarten, eine Kirche und einen Bauernhof, die letzten Häuser des Ortes sehen. Obwohl neu, ist das Ganze sehr armselig. Alles ist aus Ersatz gemacht. Wir sind kaum in die Räume eingetreten, als schon zwei Betten mit ihren Besitzern zusammenfallen. Das, was die Frau hier beschreibt, hängt ja auch mit der schnellen Belegung zusammen. Es wurde alles einfach irgendwie primitiv und billig zusammengeschustert. Die Frauen, die dort waren, mussten bei geringer und minderwertiger Verpflegung an sechs Tagen in der Woche in zwölfstündigen Tag- und Nachtschichten schwere Arbeit am Fließband leisten. Wegen geringster Vergehen, in Anführungszeichen, wurden sie durch Aufseherinnen misshandelt. Weil sie in der Fabrik gelacht hatte, ein Verbrechen, welches Mangel an Respekt vor einer Aufseherin getauft worden war, wurde Simone mit Faustschlägen traktiert. Sie musste sich einer Knochenoperation unterziehen. Für das gleiche Delikt wurde Persson, das heißt das Küken, die jüngste in unserer Gruppe, so misshandelt, dass sie für mehrere Tage das Bewusstsein verlor. Wir durften weder weinen noch lachen. So sagt es eine Frau über die Behandlung im Lager. Zusätzlich dazu gab es ein Prämiensystem. Das heißt, von Frauen, die mehr Leistung bringen würden, gab es zusätzliche Hygieneartikel. Aber die Frauen haben sich dem verweigert, weil sie sich nicht entsolidarisieren lassen wollten und weil sie nicht für ein paar Hygieneartikel sich da unter Leistungsdruck setzen lassen wollten. Das Konzentrationslager grenzte an Kleingärten und den alten Dorfkern von Limmer. Vom oberen Stockwerk war ein direkter Blick auf die Häftlingsbaracken möglich. Einwohner erzählten später, laute Stimmen und Schreie gehört zu haben. Die polnischen Frauen, die nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes verhaftet
und nach Linden-Limmer gebracht worden waren, mussten weiterhin in Langenhagen, der Weg wurde zu Fuß oder mit LKW zurückgelegt, arbeiten. Während ihres Fußmarsches, der sehr strapaziös war, wurden sie von Erwachsenen und Kindern häufig die Banditen genannt. Jungen aus der Hitlerjugend beschimpften und bespuckten sie, die Passanten zogen an den Kleidern der Frauen. Eine Frau sagte später, das war sehr erniedrigend für uns. Ich wäre lieber mit der Peitsche geschlagen worden, als von Leuten auf der Straße angegriffen zu werden. Die Essensrationen im Lager wurden immer kleiner. Mit unterschiedlichen Zuweisungen wurde gezielt versucht, Zwietracht zwischen den unterschiedlichen Nationalitäten zu stiften. Die Häftlinge versuchten, sich mit dem Erzählen von Küchenrezepten über ihren Hunger hinwegzuhelfen. Zu all dem kam Terror, der gezielt auch auf die Schamgrenzen der Häftlinge hinführte. Zum Beispiel sagt eine Frau, um 11 Uhr geht das Licht an. Wir fahren aus dem Schlaf auf. Die Rote ist da. Sie geht zu der Tür nächsten Bett, reißt die Decke hoch und hebt die Unterkleidung hoch. Madame X hat den Schlüpfer anbehalten. Und obwohl sie fast 50 Jahre alt ist und vollkommen weiße Haare hat, entkleidet die Rote sie und schlägt. Die Schreie der Unglücklichen führen zu weiterer Brutalität, Hysterie und Trance der Aufseherin. Sie hört erst auf, als sie keine Luft mehr hat. Allerdings sind auch Mitleidshandlungen deutscher Conti-Arbeiterinnen belegt, zum Beispiel Weitergabe von Lebensmitteln und Zeitungsnachrichten. Als sich amerikanische Truppen näherten, wurde das Lager am 6. April 1945 geräumt. Kranke Häftlingsfrauen ließ man zurück. Einige weitere Frauen konnten sich auch noch im Lager verstecken. Die genaue Zahl der in Limmer Verbliebenen ist noch nicht ermittelt. Sie alle wurden am 12. April 1945 in Limmer durch alliierte Truppen befreit. Eine namentlich nicht bekannte 20-jährige Französin aus dieser Gruppe verstarb am Tag der Befreiung an unbehandelter Tuberkulose. Die übrigen Frauen wurden gezwungen, nach Bergen-Belsen zu marschieren. Eine Französin berichtet, dass auf dem Weg 7 Französinnen, die zu schwach zum Marschieren waren, versteckt und von Anwohnerinnen bis zum Eintreffen der Alliierten versorgt worden sind. Ob Frauen aus Limmer auf dem Todesmarsch erschossen wurden, ist nicht sicher bezeugt. Bekannt sind aber die Namen von 26 Frauen, die unmittelbar nach der KZ-Haft, also an Haftfolgen, verstorben sind. Wie schon eingangs erwähnt, steht an der Ecke Salzmannstraße-Stockhardtweg seit dem Jahr 1987 eine Bronzetafel, die an das ehemalige Frauen-KZ erinnert. Im Rahmen der Friedensbewegung in den 90er Jahren engagierte sich hier eine Gruppe, die insbesondere das Schicksal des Frauen-KZs aufarbeiten wollte und die schließlich die Aufstellung eines Gedenksteines durchsetzte. Aber dies, so der Arbeitskreis für ein Mahnmal für das Frauen-KZ Limmer, der seit 2008 arbeitet, könne nur der Anfang sein. Der Arbeitskreis ging auch der Frage nach, was im Umfeld des KZs für die damals Lebenden bekannt war und lud zu einem Zeitzeuginnengespräch. Eine Frau, deren Großmutter unter den KZ-Häftlingen einen Bekannten entdeckte, erzählt von damals, ihre Großmutter habe gesagt, »Da, das ist doch der Hermann, ich rufe den jetzt.« Trotz des Protestes der Verwandten habe sie gerufen, »Hermann, Hermann, bist du es wirklich?« Und er hat nur zur Seite geguckt. Und dann hat einer gesagt, »Halt deine Schnauze oder du kommst hier gleich mit rein.« Eine andere Teilnehmerin erzählt, »Es wurde nichts totgeschwiegen. Mein Vater hatte mich eingeweiht. Ich habe mit 16 Jahren alles erfahren, dass es ein KZ gab und weiteres.« Und sie berichtet von einer jungen Frau, die abgeholt worden war, weil sie sich mit einem Russen eingelassen hatte. Bei dem genannten Treffen wurde das KZ Alem von wenigen bestritten. Hingegen wurde bezweifelt, dass es auf dem Conti-Gelände ein Frauen-KZ gegeben habe. In Bezug auf die bei der Conti arbeitenden Ausländerinnen wurde gemutmaßt, die seien irgendwo eingesammelt worden. Mit KZ-Häftlingen habe das aber nichts zu tun gehabt. Die haben die Leute zwar auch gequält, aber das war nicht so wie in Bergen-Belsen. Es gab aber Solidarität deutscher Arbeiter und Arbeiterinnen. Eine damals 12-Jährige erinnert sich, sie habe Brot schneiden und in kleine Happen schneiden müssen. Am Band sei dann immer ein Happen unter die Gasmaske gelegt und die Gasmaske weitergeschoben worden. Und dann haben die sich das Brot darunter weggenommen, haben das gegessen. Das sei aber nur für eine kurze Zeit gut gegangen. Dann habe eine belgische Zwangsarbeiterin gesagt, nicht mehr Stücke, war schwer. Eine ganze Nacht in Zelle. Sie haben wohl so eine kleine Zelle gehabt mit einem Hahn, wo sie nackend reingestellt wurden und wo immer nur ein Tropfen auf den Kopf fiel. Eine andere Frau erzählt, ich habe was erlebt, ein oder zwei Tage bevor die Amerikaner einmarschiert sind. Da wurden die Häftlinge durch die Wunsdorfer Straße in Richtung Stadt getrieben. Eine einzige taumelnde Masse mit gestreiften Anzügen und Käppis haben die alle aufgehabt. Und dann habe ich geschrien wie am Spieß. Und dann kam meine Mutter und riss mich weg. Mein Vater hat erzählt, ich habe heute was ganz Schreckliches gesehen und hat dann bitterlich geweint.
Und jetzt kommt noch ein Interview mit Jeanette von Stillfried, früher Jeanette Anschütz, die wir gefragt haben nach ganz besonderer Betroffenheit von Frauen durch die Nazi-Unterdrückung und auch nach Überlebensstrategien. Jeanette Stillfried hat sich sehr intensiv mit der Situation von Frauen in Konzentrationslagern beschäftigt und unter anderem auch die Situation von Frauen hier im KZ Limmer erforscht. Jeanette, was würdest du sagen? Gab es spezielle Formen der Unterdrückung, der Diskriminierung, der Schikanierung von Frauen in Konzentrationslagern?
Ja, man muss zunächst verstehen, dass diese Frauen auch aus einer Kriegssituation aus besetzten Ländern halt gekommen sind. Und die Besatzer sind ja schon sehr aggressiv mit ihnen umgegangen. Also, und sie sind ja auch schon einige Jahre durch diesen Kriegsalltag gegangen. Und als sie verhaftet wurden, wurden sie zunächst, wenn sie noch in einer familiären Situation waren, von ihren Kindern und Männern getrennt, also bei der Selektion. Und dann ging es in den sogenannten Initiationsritus. Und der war für Frauen ein unglaublicher Schock, weil sie kamen zwar aus dieser unglaublich brutalen Welt des Kriegsalltags, also sie hatten ja auch schon wenig zu essen, sie mussten sich ja ganz anders sortieren als in Friedenszeiten. Teilweise hatten sie auch schon Angehörige verloren, aber bei der Selektion hatten sie dann ihre Familienangehörigen zum Teil für immer verloren. Sie haben das ja auch gesehen, sie wurden getrennt und das war schon ganz schlimm emotional. Es wird auch von vielen so reflektiert. Und als nächstes mussten sie sich dann komplett entkleiden und wurden teilweise mit rostigen Klingen rasiert und die Haare wurden abgeschoren. Also es war natürlich der erste Schritt zur Demütigung und Entmenschlichung. Und das haben viele auch in den Gesprächen, die ich geführt habe und was ich auch gelesen habe, ganz stark verinnerlicht. Egal, in welchem KZ sie dann waren. Und was Limmer angeht, es ist so, dass diese Frauen in der Regel ja vorher in anderen Konzentrationslagern waren, teilweise auch schon längere Zeiten. Bei den Polen allerdings nicht. Die kamen von dem sogenannten Warschauer Aufstand. Die hatten allerdings schon sehr brutale Erfahrungen während des Aufstandes, weil die deutsche Wehrmacht versucht hat, die ganze Stadt zu zerstören und unglaublich grausam war. Und sie wussten überhaupt nicht, was mit ihnen geschehen, sind dann über das KZ Stutthof nach Limmer gekommen.
Aber immerhin waren sie ja auch in Warschau im Widerstand gewesen. Und die Situation des komplett Ausgeliefertseins muss sicherlich nochmal sehr traumatisierend gewesen sein.
Ja, und die Täter waren eben nicht nur Männer, sondern eben auch Frauen, die ihnen gegenüberstanden, eben alte Häftlinge sozusagen, schon einen gewissen Erfahrungswert hatten und sich dann eben auch von den Tätern haben instrumentalisieren lassen. Sie haben ja eine bestimmte Position dort gehabt und in dieser Situation war es für viele ganz wichtig, wenn sie eben Informationen bekommen haben, wie sie sich zu verhalten haben und so weiter von den älteren Häftlingen, die ja wussten, wo es lang geht. Auch das hat stattgefunden, also praktisch Hilfeleistung der Situation und das gilt auch für Limmer. Also
du hast in einem Aufsatz, der uns vorliegt, geschrieben, dass die Frauen sich doch sehr stark über ihre Identität als weibliches Wesen definiert haben, das an bestimmten körperlichen Merkmalen, zum Beispiel wie längeren Haaren, sich doch sehr stark definiert oder orientiert und dass diese Identität ihnen komplett genommen wurde.
Ja, also bei den Haaren und dann geht es auch um Menstruation im KZ. Viele haben ja auch ihre Menstruation verloren aufgrund von Hunger oder der Schocksituation. Und die haben ja auch keine Hygiene dort gehabt. Das haben ganz viele ja eben aufgrund ihrer Rolle und ihrer Situation in der Gesellschaft ganz stark als Demütigung im Gegensatz zu den Männern erlebt. Und es gab auch Gesprächssituationen mit Frauen, die gesagt haben, dass die Überlebensstrategien ihnen unglaublich geholfen haben. Und sie haben gleichzeitig gesehen bei den Männern, teilweise konnte man das sehen, also im KZ gab es dann Abteilungen für Männer und Frauen, das gilt jetzt nicht für Limmer. Aber da konnten sie dann sehen, dass die halt nicht so dieser Überlebenswille von den Männern schneller gebrochen war als ihre eigene. Und sie haben ja diese Alltagsstrategien, die sie kannten, sich praktisch anzupassen und das daraus zu machen, was da ist, das Beste daraus zu machen, das haben sie dann auch oft übertragen können und sich gegenseitig gestützt. Und in Limmer haben wir eben zwei sehr homogene Gruppen, die Französinnen und die Polinnen. Und ich denke, die Todesrate ist verhältnismäßig gering gewesen. Das hat natürlich geholfen, dass sie sich gegenseitig diese Fürsorge für andere stützen, sich familiär zusammenzuführen und Gruppen zu bilden. Das hat ihnen geholfen, ne?
Kannst du das noch mal ein bisschen genauer sagen mit den frauenspezifischen Überlebensstrategien?
Ja, also ich weiß von den Limmeranerinnen, also die Französinnen haben zum Beispiel heimlich Gegenstände angefertigt. Also diese kulturelle Identifikation war auch ganz, ganz wichtig, dass ich praktisch mir Schuhe oder Taschen aus Resten fertigen, einfach für mich, um mir meine Würde und meine Menschlichkeit wiederzugeben oder auch um anderen Frauen was zu schenken. Die haben das wirklich als Erinnerung benutzt und sie hatten das auch immer noch bis zu dem Zeitpunkt der Interviews. Auch die Langhagenerinnen haben aus Plexiglas Herz angefertigt. Sie haben zu Weihnachten versucht, heimlich so einen kleinen Baum zu basteln. Das war natürlich unglaublich gefährlich, weil die Täter all das versucht haben zu unterbinden, ne? Also die Strategie war ja, die Psyche zu brechen. Und was sie gemacht haben, ist ja genau das Gegenteil. Sie haben versucht, sich psychisch zu stabilisieren. Und man darf eins nicht vergessen, letztendlich wussten sie nicht, wann der Krieg zu Ende ist. Und das ist eine Perspektive, weil das ist ein unglaublicher Kraftakt, der da vollzogen wurde, ne? Auch bei den Appellen, die ja auch eine gewisse Form von Folter sind. Also wirklich bei minus 10 Grad stundenlang zu stehen, morgens und abends. Und das ist unglaublich, wie die das geschafft haben. Also ich finde das total bewundernswert.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen sagen zu der, sagen wir mal, der Situation oder der Einordnung des KZ Limmer in andere oder in die Gesamtszenerie der Konzentrationslager in Deutschland oder auch in besetzten Gebieten?
Also Limmer lässt sich ganz gut wie einige andere Nürnbergsche KZs einordnen, weil es ist ja verhältnismäßig spät in dieser ganzen Phase eingerichtet worden. Und das heißt, das geht in den Bereich Vernichtung durch Arbeit. Das heißt, einerseits habe ich die Chance, wenn ich Häftling bin, ich werde gebraucht, ich muss ja arbeiten, aber andererseits ist diese Arbeit so gravierend schlimm, weil die haben ja wirklich die schlimmsten Bereiche in diesen Firmen bedient, bei der Akku, bei den Bleivergiftungen und an Pressen oder mit giftigen Gasen und auch bei anderen Firmen. Also sie haben versucht zu überleben durch die Arbeit, aber die Arbeit hat sie auch zerstört. Und man muss sagen, es ist ganz wichtig, zu welchem Zeitpunkt sie im Konzentrationslager waren. Alles, was so gegen Kriegsende geht, wird unglaublich grausam und geht wirklich ins nackte Überleben rein. Dann ist wichtig, welcher Lagerführer, wie die Wachmannschaften und die Kapos eingestellt sind, ob die grausam sind oder nicht, weil wir wissen zum Beispiel aus dem KZ Alem, dort gab es einige Sadisten unter den Kapos und den Wachleuten und die haben die Menschen wirklich zu Tode geprügelt und gefoltert. Also all das kennen wir in der Form. Für immer nicht. Aber muss ich davor hüten zu sagen, das war dann natürlich nicht so schlimm. Keine Frage, es war sehr, sehr schlimm. Aber sie hatten eben so Folterbereiche oder so, kenne ich jetzt nicht, wo das stattgefunden hätte.
Aber die Firma oder wer immer das ausgedacht hat, hat ja versucht, mit Prämiensystemen zu arbeiten, die die Frauen zurückgewiesen haben. Kannst du dazu sagen, warum sie das gemacht haben?
Ja, diese Prämiensysteme gab es ja nicht nur in Limmer oder es gab es in einigen KZs, das sollte natürlich anspornen. Einerseits natürlich, dass du mehr arbeitest, ne? Das hängt mit Arbeit und Belohnung zusammen, aber andererseits ist es auch eine Form, das haben die Französinnen sehr gut erkannt, von Demütigung untereinander. Das heißt, andere werden privilegiert und arbeiten mit den Tätern zusammen, dadurch, dass sie besser arbeiten. Und ich weiß es von den Französinnen, dass sie da Widerstand geleistet haben. Bei den Polen, die sind wohl später gekommen, die können sich daran nicht erinnern, dass sowas stattgefunden hat. Also die sind ja erst im Januar gekommen und wahrscheinlich war diese Widerstandsaktion, die du hier meinst, die war wahrscheinlich eher.
Ja, also Versuch der Spaltung und des Aufbrechens von Solidarität.
Ja, auf jeden Fall. Also das war so Strategie auch bei den Männern grundsätzlich, ne? Weil du kannst ja am besten jemanden gefügig machen, wenn du ihn sozusagen auseinanderdividierst und versuchst, ihn sozusagen untereinander auszuspielen. dazu auch dieses Capo-System, dazu dieses Spitzel und so. Und in der Regel wusste man, wer das ist. Und deswegen waren ja diese Infos von den Althäftlingen so wichtig, zu sagen, passt bei dem auf oder macht das oder versucht da Kontakte zu knüpfen. Es war wichtig, Arbeit zu bekommen, also dass man überleben konnte, überhaupt eine Chance hatte. Wenn man die nicht hatte, dann, ja, dann war das ziemlich sicher der Tod. Also das, davon kann man schon ausgehen. Das wussten die Häftlingsfrauen ja auch meistens. Ne? Also bei den Warschauerinnen von dem Warschauer Aufstand ist es noch ein bisschen anders. Die mussten ja ganz spät sich erst sortieren. Aber die kannten ja schon die Besatzungszeit und diese grausamen Ermordungsaktionen. Also die hatten schon ungefähr ein Gefühl dafür, was passiert. Und man darf eins vergessen, auch bei diesen Transporten in die KZ sind schon viele gestorben in den Güterwaggons. Ne?
Hast du in den Interviews, die du mit überlebenden Zeitzeuginnen geführt hast, Informationen bekommen über das Verhalten der deutschen Arbeiterinnen bei Conti oder in den Brinker Eisenwerken oder auch bei den Entrümmerungsaktionen?
Ja, das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil was du meinst, das sind diese sogenannten stillen Helfer, Menschen, die aus ihrem Selbstverständnis Essen dorthin gelegt haben, heimlich, ne, also oder irgendwie Informationen gestreut haben, auch heimlich, weil sie ja immer selbst in der Gefahr standen, verhaftet zu werden. Und das war auch so, um in die KZs zu kommen oder dass ihnen irgendwas geschieht. Aber sie mussten dennoch aus dieser zwischenmenschlichen Situation heraus für sich selbst handeln. Und das ist eine ganz spannende Form von Widerstand, finde ich. Also, und das hat sowohl bei Conti als auch bei den Brinker Eisenwerken oben in Langenhagen stattgefunden, dass praktisch irgendwo ein bisschen Essen hingelegt wurden oder Zeitungsausschnitte oder was getuschelt wurde. Und all das durften ja die Wachmannschaften nicht mitbekommen, ne?
Aber es gab ja auch durchaus wohl die andere Erfahrung, gerade die Frauen, die zum Beispiel vom KZ Limmer zu Fuß nach Langenhagen gehen mussten, haben zum Teil sehr entwürdigende Erfahrungen gemacht, dass die Bevölkerung sie bespien, beschimpft hat. Das habe ich zumindest in einigen Aussagen gelesen.
Ja, man darf das nicht idealisieren. Es ist ein rassistisches System und ein sexistisches System. Und das ist eigentlich der Standard. Diese stillen Helfer sind nicht der Standard. Aber dennoch finde ich es spannend. Wir müssen uns ja daran orientieren, was für Widerstandsformen gibt es. Wie kann man die vielleicht befördern in kritischen Situationen? Und diese mitfühlenden Menschen haben das auch nie thematisiert. Das war deren Selbstverständnis. Ne? Also entweder, weil sie vorher politisch aktiv waren, wie es aussieht, oder weil sie es einfach nicht verstehen konnten oder selbst positive Erfahrungen sammeln konnten, ne? Im zwischenmenschlichen Bereich. Da ist unglaublich viel Mitgefühl und das finde ich total spannend.
Ja, das heißt also, dass im Normalalltag eine Sensibilität entwickelt werden muss für Unrecht, das dann bei den Menschen auch entsprechend zu Reaktionen führt und dass sie überhaupt erstmal wahrnehmen.
Also ich würde sagen, dass dieses Mitgefühl, dieses Mitleid befördert werden muss, dass man sich in den anderen reindenkt und ihn versucht zu verstehen und sieht, dem geht es schlecht und ich kann ihm vielleicht ein bisschen helfen, nicht viel und ich tue es einfach mal. Ne? Also das finde ich total spannend. Also es gibt ja in der Philosophie ganze Diskurse über Mitleid, die gehen auch in die Richtung, ne? Wie dieses Mitgefühl im anderen
Empathie
gegenüber.
Überhaupt,
genau, Empathie, das trägt ganz, ganz viel und das trägt auch eine Gruppe und da kann man ganz gut mitarbeiten und das hat sich da eben gezeigt, ne? Und woher es auch kommen mag. Manchmal ist es wieder eine politische, manchmal ist es auch sogar eine religiöse Motivation oder einfach nur, dass man sieht, im Kriegsalltag geht es jemand schlecht und ich habe einen Apfel übrig. Die hatten ja selbst nicht viel, das stimmt auch, sie hatten nicht viel. Ne? Das muss man sich klar machen, sie waren ja auch nicht in einer gerade tollen Situation, aber sie haben es heimlich machen müssen, sie haben es gemacht. Und was eben schade ist, aber es ist eben, steht eben für diesen ganzen Themenkomplex, sie haben es nie thematisiert. Das haben sie nicht, aber die Opfer haben es thematisiert in ihren Berichten und in ihren Briefen und in ihrer Erzählung, gesagt, das hat mir so geholfen. Ne?
Ja, aber es gibt schon zum Teil in Interviews von Frauen, die eben im antifaschistischen Widerstand oder in den Zusammenhängen waren, die dann darüber berichten. Das gibt es schon, aber nicht als Heldentat, sondern sie erzählen einfach, die sind da vorbeigekommen, das war furchtbar und wir haben gesagt, nehmt euch ein paar Äpfel mit oder irgendwie so.
Ja, aber das ist ja dieses Selbstverständnis, was ich meine und ich finde es trotzdem sehr spannend, weil das trägt eben den Alltag. Und das trägt eben so eine Situation, dass man merkt, da ist jemand, der hat trotz allem, dass ich eine Nummer bin, Respekt mir gegenüber, der sagt mir guten Tag oder irgendwas und der behandelt mich wie ein Mensch. Ich meine, das ist glaube ich, unglaublich wichtig in dem Moment zu sehen, ich bin noch was wert und es lohnt sich zu überleben. Weil du musst ja immer die Psyche mitlaufen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, sich jeden Tag wieder zu motivieren dafür.
Eine Frage habe ich noch zu einer gewissen Lina, wenn ich mich recht erinnere an den Namen, eine Aufseherin, die aus Limmer kam und im KZ Aufseherin war, vielleicht auch in der Produktion, das weiß ich nicht genau, und anschließend aber auch wieder ganz unbehelligt in Limmer gelebt hat. Weißt du was über sie?
Ja, also ich denke mal, sie ist wahrscheinlich nicht zur Verantwortung gezogen, soweit ich weiß nicht. Und ich kenne das, ich muss jetzt einen weiteren Bogen spannen, ich kenne das von der Gestapo in Ahlem, dass die Täter zum Teil eben, wenn sie nicht gerade bei Erschießungsaktionen wirklich angeklagt wurden, unbehelligt in die Gesellschaft zurückgegangen sind. Das betrifft Männer und Frauen und das betrifft Limmerlinden und ganz Hannover. Und ja, es macht einen schon sehr traurig, ne, wenn man dann sieht, was man alles hätte eigentlich ahnden, verfolgen müssen und was nicht passiert ist. Aber man muss auch sagen, die Alliierten haben jetzt eine Situation vorgefunden, die unglaublich katastrophal für sie war. Auch, also sie dachten, regelrechte Mordaktionen haben hier stattgefunden. Ne? Sie werden hier wirklich in der Hölle gelandet, weil sie diese vielen KZs vorgefunden haben mit den vielen Toten und so. Und das war halt der erste Anker für die Ermittlungen. Und alles, was dann später kommt, ist halt schwierig. Und so konnten diese Täter zum Teil wieder abtauchen. Ne? Keine Frage, kennen wir ja auch aus anderen Belangen. Ne?
Du hast von Anfang an, glaube ich, den Arbeitskreis für ein Mahnmal für das Frauen-KZ Limmer mitbekommen. Du hast auch, glaube ich, eine Zeit lang oder sehr intensiv mitgearbeitet. Wie bewertest du die Arbeit dieses Arbeitskreises?
Ja, bürgerliches Engagement ist immer hoch zu bewerten. Das ist ja die beste Prävention für alles und Mitgefühl, Mitleid auch, finde ich schon total wichtig. Ich wünsche mir mehr Aktivität und auch Einbindung der Zwangsarbeiterlager. Ich weiß, dass sie das machen, aber ich würde es mir intensiver wünschen, weil bei den Zwangsarbeitern reden wir auch von ein paar Tausenden, ne? Und da gibt es auch Überlebensberichte und so, ist alles sehr, sehr spannend. Also es soll ja auch Namensbenennung auf dem Gelände geben. Also diese Kenntlichmachung dessen, was da passiert, das würde ich mir doch stärker wünschen, eine Texttafel, keine Ahnung, irgendwas, was da passieren könnte.
Ja, ich weiß nicht, wie die Kapazitäten da sind, aber ich würde mir wünschen als ehemalige Lehrerin, dass dieses ganze Thema stärker in die Schulen reinkommt, weil in den Schulen, ich bin ja selbst Geschichtslehrerin gewesen, wird sehr schnell dann so auf die höchsten Staatsebenen übergegangen und ähnliches und dass hier vor Ort Sachen passiert sind. Das wissen ganz viele nicht, sie kennen auch ganz häufig die Orte nicht und ähnliches und das fände ich super, wenn das klappen würde, aber ich weiß nicht, ob die Kraft dazu reicht.
Ja, da ist ja nicht nur dieser Lindener Arbeitskreis, also Limmeraner Arbeitskreis am Start, sondern es gibt ja auch in Stöcken Initiativen. Es gibt ja in Linden unglaubliches Engagement und so. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch und was ich jetzt machen möchte, sind die Zwangsarbeiterlager in den Schulen. Die Schulen wurden ja zwischendurch nicht mehr in Betrieb genommen, also wurden außer Betrieb gesetzt vielmehr und da waren dann teilweise Zwangsarbeiterlager, Kriegsgefangene waren dort unter ganz fürchterlichen Bedingungen, die Todesfälle sind hoch. Das ist so ein Thema, was mir am Herzen liegt, wo man gut mit Schulen arbeiten könnte, nicht wahr? Ich unterstütze das total, ich finde das auch wichtig, Regionalperspektive. Es gibt auch ganz tolle Zeitzeugenberichte und auch immer noch Überlebende, die Respekt, Würde und Anerkennung verdienen und wo Trauerarbeit stattfinden kann, all das kann man begleiten, wo man aber auch, ich erlebe die Zeitzeugen, also Überlebende der Konzentrationslager immer positiv und also ich habe da unglaubliche Erfahrungen gesammelt, das kann ich jedem nur raten, also wer das mal mit, das ist genau dieses Mitleid, ne? Dieses Mitgefühl und wenn die Überlebenden das erfahren, dann sind die ganz beglückt und das ist ein ganz anderer Abschluss ihrer eigenen Geschichte, das sagen sie auch immer wieder, wenn sie vor Ort waren und mit Bürgern sprechen konnten und die sehen, dass es positiv ist, dass das Lager und die Situation dort anders ist und dass die Firmen, wie es bei der Firma ist, wenn sie da zum Beispiel aufgenommen werden würden, empfangen oder so, das reicht denen. Das sind gar nicht so große Schritte, sondern einfach so eine menschliche Anteilnahme, das reicht denen völlig. Und da die Schulen können dann Anteil leisten, pädagogische Arbeit finde ich auch, ganz sicher.
Und die Firmen natürlich, wie bewertest du das Verhalten der Conti in Bezug auf Erinnerungsarbeit, Entschädigung oder überhaupt sich auseinandersetzen mit der Thematik
Zwangsarbeit? Naja, also eine Zusammenarbeit mit der Conti zu diesem Thema hat es ja nie gegeben. Also es gibt ein Archiv und es gab ja immer die Zusage für die Uni seitens der Conti, dass sie dort mal reingehen, das ist aus den 80ern, dass sie das angucken dürfen, weil wir wissen, dass es nicht stattgefunden hat. Alles, was Firmenzwangsarbeit und KZ-Häftlinge angeht, ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, ne? Also ungeliebtes Thema.
Aber ganz besonders schwierig bei der Continental AG.
Ja, und auch bei der Akkumulatorenfabrik Johnson Controls. Zwischendurch mal als Warta bekannt und keine Frage. Also da muss noch viel getan werden und deswegen bin ich ganz glücklich, dass die Üstra sich sozusagen auf den Weg gemacht hat. Da habe ich ja die NS-Zeit aufgearbeitet und ich habe da wirklich offene Arme gehabt und das war toll und wirklich auch bereichernd für alle Seiten, auch für die Üstra, das sagen sie auch selbst. Also das war etwas, das ist ein Signal, auf das ich immer gewartet habe und was eigentlich nie von anderen Firmen gekommen ist. Und wir hoffen, dass das vielleicht einen gewissen also Trend, kann man wahrscheinlich sagen, dass vielleicht doch nochmal eine Firma sich traut, das zu tun. Und die Conti wird es, da sehe ich kein Lichtblick, sage ich ganz ehrlich.
Na, da muss es vielleicht ein bisschen mehr öffentlichen Druck geben. Ich meine, für die selbst ist das natürlich ein Thema, was sie lieber unter den Teppich kehren wollen, ist doch klar.
Ja, öffentlichen Druck, ja, wie baut man den auf? Also ich weiß, dass schon so viele Leute da dran waren, Forscher, Wissenschaftler, Journalisten. Ich weiß nicht, wie man es macht. Sie haben sogar mal einen Überlebenden empfangen aus dem KZ Ahlem vor Jahren, der inzwischen verstorben ist. Aber wie gesagt, es geht ja um eine wirklich realistische, echte Aufarbeitung, einen offenen Umgang mit dem Thema. Und den habe ich eigentlich nicht erlebt. Ich persönlich habe da eigentlich keine Hoffnung, aber das ist mir auch egal, weil ich arbeite für die Opfer. Also ich finde es ganz spannend, mit den Überlebenden zusammenzuarbeiten und denen vor allen Dingen, ich kann es immer nur sagen, denen eine Stimme zu geben, auch unabhängig von den osteuropäischen Zwangsarbeitern, die sich nicht äußern konnten, weil sie keine Kraft hatten oder weil sie eben gar nicht in der Gesellschaft verortet waren. Also das finde ich unglaublich wichtig. Das betrifft eben alle überlebenden Gruppen. Dafür zu arbeiten lohnt es sich einfach. Und wenn eine Firma da mitmachen möchte, gerne. Also ich stehe mich dem nicht im Weg, ich freue mich.
Der Beitrag zum Frauen-KZ Limmer und das Gespräch mit Jeanette von Stillfried wurden im Juli 2012 gesendet. Im Oktober 2014 sprach ich mit Vertretern des Arbeitskreises Ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer über ihre weiteren Forschungsergebnisse und Projekte. Horst Dralle erwähnte unter anderem ein umfangreiches Buchprojekt und berichtete, nicht ohne Stolz, dass es gelungen sei, die Strecke des Evakuierungs- bzw. Todesmarsches nach Bergen-Belsen weitgehend zu rekonstruieren, auf den 900 weibliche Häftlinge vom KZ Limmer am 6. April 1945 angesichts des Vorrückens alliierter Truppen auf Hannover geschickt wurden. Wie Jeanette von Stillfried bestätigte auch Horst Dralle, dass die Continental AG, Zitat, völlig dicht macht, was die Aufarbeitung der Geschichte des werkseigenen Frauen-KZs, ihrer schmutzigen Geschichte, angeht und dass dieses für die Zukunft eine Aufgabe bleibt.
Ein großes Projekt, an dem drei Personen aus unserem Arbeitskreis arbeiten, ist unser Buchprojekt. Überlebensbedingungen in den Berichten ehemaliger Gefangener. Das ist der Arbeitstitel, den wir diesem Buch gegeben haben. Wir haben circa 15 Berichte von französischen und polnischen Frauen. Und diese Berichte sollen komplett oder in Auszügen in deutscher Sprache, die gab es natürlich alle nur in Französisch oder Polnisch, von uns jetzt in deutscher Sprache eben veröffentlicht und herausgegeben werden. Und wir wollen das ergänzen um Kurzbiografien der Verfasserinnen. Allein der Berichtsband wird 320 Seiten etwa haben. Und dazu soll ein umfangreicher Begleitband erstellt werden, in dem die Geschichte des Lagers mit einer Schwerpunktsetzung auf die konkreten Überlebensbedingungen berichtet werden soll. Ein weiteres Thema war für uns die Ermittlung der Strecke des Todesmarsches, so wie er genannt wird, vom 6. bis 8.4.1945. Und wir sind dieser Strecke sehr, sehr, sehr nahe gekommen durch Auswertung von Zeitzeugenberichten und Interviews. Grundlage waren eben Aufzeichnungen von ehemaligen Häftlingen, die veröffentlicht wurden oder die sich in den Archiven der Gedenkstätte Bergen-Belsen oder Neuengamme befinden. Wir haben lokale Chroniken durchgesehen, die es auf dieser Strecke gab. Städte und Dörfer, die dort wahrscheinlich durch den Todesmarsch berührt worden sind. Und wir haben, das ist auch wieder ein Zufall, Erlebnisberichte, die 1946 bis 1947 von der Kreisbauernschaft in Celle in Auftrag gegeben worden sind, ausgewertet. Sie wurden damals sicher mit einer ganz anderen Intention in Auftrag gegeben, nämlich um festzuhalten, wie die deutsche Bevölkerung in den Dörfern um Bergen-Belsen herum gelitten hat unter plündernden Häftlingen. Das hat sicher auch stattgefunden, nur wenn man das in Relation setzen würde zu dem, was die Häftlinge vorher erlitten haben, dann wird es schief. Aber ist ja wunderbar, dass damals überhaupt Aufzeichnungen gemacht werden. Wir können es heute auswerten und das hat uns zum Beispiel ermöglicht, auf dem Punkt festzustellen, wo die Übernachtung der Frauen aus Limmer und anderer Gefangener aus Hannover stattgefunden hat. Wir haben Interviews ausgewertet, die ehemalige Häftlinge gegeben haben. Zu zwei Frauen in Frankreich haben wir Kontakt. Eine war damals 1945 20 Jahre alt, Annette Chalut. Wir hatten sie auch zu Besuch vor 2,5 Jahren. Und wir haben letztes Jahr im Dezember noch ein Interview machen können mit einer anderen Frau, die jetzt gerade in dieser Woche, ich glaube, ihren 97. Geburtstag gehabt hat. Das waren also die Auskünfte von ehemaligen Häftlingen. Schließlich haben wir Aussagen ausgewertet, die in Gerichtsverfahren in der Nachkriegszeit gemacht worden sind. Wir haben autobiografische Aufzeichnungen von deutschen Einwohnern. Aus diesen Aufzeichnungen wissen wir, was hier in diesem engeren Bereich, in dem wir gerade hier uns befinden, damals stattgefunden hat. Ja, und wir haben natürlich historisches Kartenmaterial ausgewertet, Interviews, die Anfang der 90er Jahre von zwei hannoverschen Historikerinnen gemacht worden sind, im Hinblick auf die Frauen, die zunächst seit Ende September 1944 in Langenhagen untergebracht waren und die dann am 6. Januar hier nach Limmer umgelagert wurden, weil das Lager in Langenhagen durch Bomben zerstört worden war, durch Fliegerbomben. Welchen Weg haben diese Frauen hier in Limmer genommen? Wir haben in einer Aufzeichnung einen Satz gefunden: Cette fois, ils ne sont plus par cinq, mais par deux. Also einmal mussten wir uns nicht zu fünft in einer Reihe aufstellen, sondern zu zweit. Und weil es ungewöhnlich ist, erwähnt diese Berichterstatterin das auch. Und von daher weiß man ziemlich genau, wo der Weg lang geführt hat. Wie ging der Marsch dann weiter? Wir wissen, dass er zur Autobahn mit großer Wahrscheinlichkeit führte, obwohl die beiden Französinnen, die ich vorhin erwähnt habe, sind da unterschiedlicher Meinung. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass man über die Autobahn gegangen ist, wo man direkten Wegs Richtung Langenhagen gehen konnte. Da finden wir einen Bericht bei Maria Soschinska-Bartmann, einer Polin, die Schriftstellerin später war, die Bücher geschrieben hat und die auch ihre Erlebnisse im Konzentrationslager schriftstellerisch verarbeitet hat. Und sie schreibt, es fing an zu regnen, sie zogen die Decken über die Köpfe, in der Ferne sahen sie Menschenmengen, die sie für Soldaten hielten. Als sie sich der grauen Masse näherten, erkannten sie Häftlinge in den Streifenanzügen. Damit sind die männlichen Häftlinge gemeint, die da bei der Warta inhaftiert waren. Es waren aber keine Polen aus Stecken, sondern gequälte Juden, die kaum noch laufen konnten. Wir wissen also aus diesem Bericht heraus, dass etwa in Höhe der Autobahn die Kolonnen von Alem und Limmer zusammenkamen. Wir wissen, dass es durch Isernhagen HB ging, denn da gibt es eine Tagebuchaufzeichnung von einer Frau aus dem Bereich und die Tagebuchaufzeichnung stellt fest, am 6., 7. und 8. schlurften in langen Zügen KZler in gestreiften Anzügen vorbei. Und für uns war jetzt wesentlich, es sind viele Frauen dabei. Sie konnten nur aus Limmer gekommen sein. Es ging dann von da weiter nach Fuhrberg und von da dann schließlich nach Hambüren. Und das lässt sich genau nachweisen, wo in Hambüren man übernachtete. Also diejenigen, die man da an der Autobahnauffahrt Stöcken, Herrenhausen, getroffen hat, diese Häftlinge aus Alem, waren dann auch am nächsten Tag in der zweiten Übernachtung in Hambüren dabei. Ja, von da ging es dann weiter über Südwinsen Richtung Bergen-Belsen. Und da ist jetzt eine ganz spannende Geschichte, der wir auf die Spur gekommen sind. Wir wissen von einer Frau aus Frankreich, die geflohen ist in Südwinsen, dass sie zu siebt geflohen sind. Die Namen haben wir auch von dieser Frau bekommen. Sie lebt noch, das ist die Marie-Antoinette Papé. Und wir wissen auch, dass zwei Männer dabei waren. Die Namen kennen wir auch. Frau Papé berichtet also, wie dieser Mann, dieser Wilhelm Scheinhardt, da die Menschen versteckt hat, natürlich mit Hilfe seiner Frau. Hier haben wir den Text des Gedenksteins zur Erinnerung an die Todesmärsche durch Winsen, wo auch der Tischler Wilhelm Scheinhardt und seine Frau Alwine erwähnt sind. Hier haben wir nochmal ein Bild. Das ist ein Bild, was wir auch gefunden haben in einem belgischen Archiv. Ein belgischer Fotograf und ein schreibender Journalist haben die alliierten Truppen auf dem Weg von Westen begleitet und haben Fotos gemacht. Und das sind Profiaufnahmen.
Und das ist jetzt das KZ Limmer?
Das ist das Lager hier in Limmer auf dem ehemaligen Conti-Gelände. Die Frauen stehen hier vor dem inneren Lagerzaun. Es gab eine Umzäunung um das Lager herum. Und in dieser Umzäunung war auch die Verwaltungsbaracke, in der auch die Aufseherinnen untergebracht waren. Und dann gab es ein inneres Lager, was mit Hochspannung umgeben war, also mit elektrischem Strom. Das ist die erste Baracke, die dort errichtet worden ist auf dem Gelände. Wir wissen Näheres über diese Baracken, weil es noch einen Bauantrag der Bauabteilung der Continental AG gibt, wo genau beschrieben ist, was gebaut werden soll.
Aus städtischen Archiven. Haben Sie das nicht von der Conti?
Von der Conti gibt es gar nichts. Die Conti macht völlig dicht und das ist auch noch eine große Aufgabe für die Zukunft, da die Conti dazu zu bewegen, diese Zeit aufzuarbeiten. Das hat ja fast jedes deutsches Großunternehmen mittlerweile gemacht. Behörden haben es gemacht, wie das Auswärtige Amt, Polizeiverwaltung, nur die Conti nicht.
Und die lässt auch nur ausgewählte Menschen in ihre Archive?
Das wissen wir nicht. Zurzeit lässt sie gar keinen rein, aber die Conti hat 2 Bücher von Historikern verfassen lassen zu irgendwelchen Jubiläen damals. Die Bücher haben wir auch gelesen und festgestellt, dass es da ein sehr gut sortiertes Archiv geben muss. Es ist nämlich hingewiesen auf Fundstellen in diesem Archiv, zwar nicht in Bezug auf dieses Lager. Was macht die Conti? Viele Historiker haben versucht, da Näheres zu erfahren. Ein Historiker, Andreas Pflock, hat bearbeitet das Thema eines Lagers bei einem Conti-Betrieb in den Niederlanden. Und er hat da einen Hinweis als Fußnote eingestellt. Eine Zusammenarbeit bei der Klärung verschiedener historischer Sachverhalte wurde von Seiten der Continental AG bisher mehrmals abgelehnt. Und das ist eine Erfahrung, die nicht nur der Andreas Pflock gemacht hat, die haben wir gemacht und viele andere. Wir haben zum Teil Rückmeldungen bekommen, das war so ein Hinhalten. Und manchmal schließlich haben wir auch gar nichts mehr gehört. Aber das werden wir ganz sicher wieder aufgreifen.
Radio Flora hat am 20.04.2015 einen Brief folgenden Wortlauts an die Continental AG in Hannover geschrieben. Antrag auf Benutzung des Continental-Firmenarchivs. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen eines EU-Projektes von Radios aus 10 europäischen Ländern zum Thema Geschichtsaufarbeitung, Memory under Construction, an dem sich auch Radio Flora beteiligt, wird ein Beitrag zur Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Limmer erstellt. Uns fehlen Informationen zur Herkunft sowie Arbeitsbedingungen der bei den Continental-Gummiwerken beschäftigten Häftlingsfrauen. Deshalb stellen wir den Antrag auf Zugang zu Ihrem Firmenarchiv, den in Frage stehenden Zeitraum betreffend. Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen. Eine Antwort von der Conti ist bis heute nicht gekommen.